Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, die Verse 16 und 17. So übernahmen sie denn Jesus und dieser ging, indem er sein Kreuz selber trug, hinaus nach der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Liebe Geschwister, jährlich ab dem 14. Nissan des jüdischen Kalenders feiern die Juden in aller Welt das Passafest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei. An eben diesem Abend des 14. Nissan wurde Jesus, nachdem er mit seinen Jüngern das Passamahl in Jerusalem gehalten hatte, im Garten Gethsemane gefangen genommen und bereits am Morgen darauf zur Kreuzigung geführt und ans Kreuz geschlagen, wo er am späten Mittag seinen Geist in die Hände des Vaters befahl und verschied. So wie in der Nacht beim Auszug der Israeliten aus Ägypten Eile geboten war, so auch bei der Gefangennahme, dem Prozess und der Kreuzigung Jesu. Am Ende des 14. Nissan lag Jesus bereits im neuen Grab, das Josef von Arimathäa für sich selbst im Felsen hatte aushauen lassen. Lasst uns heute Morgen erinnern, welchen Leidensweg Jesus in seinen letzten Stunden gehen musste, um unsere Sünden zu sühnen und uns zu erlösen. Nähern wir uns den Geschehnissen der Reihe nach. Am Abend des 14. Nissan, zu Beginn des Passafestes, war Jesus im Garten Gethsemane durch einen seiner Jünger, Judas Iskariot, an die jüdische Tempelpolizei sowie an ein Kommando römischer Soldaten unter Leitung eines Offizieres ausgeliefert worden. Der Evangelist Johannes berichtet in Kapitel 18, 12 bis 13: Die Kohorte und der Offizier und die Diener der Juden ergriffen Jesus und fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war. Nach einer Befragung betreffs seiner Lehre und seiner Jünger sandte Hannas Jesus in der Nacht in den Palast des Kaiaphas, wo alle Hohenpriester, Schriftgelehrten und Älteste der Juden, das Synedrium, versammelt war. Hier nun begann der geistliche Prozess gegen unseren Herrn, dessen Ausgang jedoch bereits beschlossene Sache war. Bevor wir uns gleich mit dem ersten Teil des Prozesses vor dem Synedrium befassen, erinnern wir uns zuvor an ein zum weiteren Verständnis wichtigen Geschehnis aus der Anfangszeit Jesu öffentlichem Auftretens. Nicht nur die religiöse Obrigkeit in Israel, die Jesus von Beginn seines Wirkens an argwöhnisch beobachtete, sondern auch die frommen Juden in Jesu Heimatort Nazareth, die sich am Schabbat zum Gottesdienst in der Synagoge befanden und Jesu Auslegung der Prophetenstelle im Buch Jesaja hörten, Jesaja 61, 1 und 2 und 58, 6, wandten sich bereits gegen ihn. Der Evangelist Lukas berichtet in Kapitel 4, die Verse 16 bis 30. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen: Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, in Klammern, dass es in Kapernaum geschehen sei, tue auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepte in Sidonia, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naiman, der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging hinweg. Bereits zu Anfang seines öffentlichen Wirkens in seinem Heimatort Nazareth in Galiläa wollten ihn die Teilnehmer des Synagogengottesdienstes am Schabbat wegen vermeintlicher Gotteslästerung den Steilhang des Berges hinabstürzen, aber seine Zeit war noch nicht gekommen. Kommen wir nun zu dem nächtlichen Prozess vor dem Hohen Rat in Jerusalem zurück. Der Evangelist Matthäus berichtet in Kapitel 26, die Verse 57 bis 66, wie folgt: Die Männer aber, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zu dem Hohenpriester Kaiaphas ab, wo die Schriftgelehrten, die Ältesten, sich versammelten. Die Hohenpriester aber und der gesamte Hohe Rat suchten nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, um ihn zum Tode verurteilen zu können. Doch sie fanden keine, obgleich viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten 2 auf und sagten aus: Dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte ihn: Entgegnest du nichts auf das, was diese Zeugen gegen dich aussagen? Jesus aber schwieg. Da sagte der hohe Priester zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sage uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Da gab Jesus ihm zur Antwort: Ja, ich bin es. Doch ich tue euch kund, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht des Allmächtigen und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte: Er hat Gott gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr selbst die Gotteslästerung gehört. Was urteilt ihr? Sie gaben die Erklärung ab: Er ist des Todes schuldig. Hier nun offenbarte sich der große Hass der religiösen Obrigkeit gegen Jesus, welcher in der Zeit seines öffentlichen Wirkens stets die Heuchelei und Boshaftigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer durch seine Lehren und seinen Wandel aufgedeckt hat. Das veranlasste diese jedoch nicht zur Buße, sondern im Gegenteil. Bis auf wenige unter ihnen verhärteten sie sich und suchten nach Gelegenheiten, ihn zu töten. Am Ende seines dreijährigen öffentlichen Wirkens in Israel heißt es dann von unserem Herrn: Als dann aber die Zeit seines Hingangs, in Klammern seiner Aufnahme in den Himmel, herankam, richtete er fest entschlossen sein Augenmerk darauf, nach Jerusalem zu ziehen. Und er sandte Boten vor sich her. Lukas 9, 51 bis 52. Nun war die Zeit seines Abscheidens gekommen. Johannes schreibt: Vor dem Passafest aber, da Jesus wohl wusste, dass für ihn die Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, bewies er den Seinen, die in der Welt waren, die Liebe, die er zu ihnen gehegt hatte, bis zum letzten Augenblick. Johannes 13, 1. Er hielt mit ihnen das Passamahl und setzte dabei das Sakrament des Abendmahls ein. Anschließend gingen sie in den Garten Gethsemane, wo seine Verhaftung stattfand. Bevor wir uns dem zweiten Teil des Prozesses vor Pilatus zuwenden, müssen wir nun um des Zusammenhangwillens noch auf ein Ereignis, das ca. 14 Tage zuvor in Bethanien stattgefunden hatte, eingehen. Nach der Auferweckung des Lazarus durch Jesus lesen wir in Johannes Kapitel 11, 47 bis 53: Infolgedessen beriefen die hohen Priester und Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates und sagten: Was sollen wir tun, da dieser Mensch so viele Wunderzeichen vollführt? Lassen wir ihn so weitergewähren, so werden noch alle an ihn glauben. Und dann werden die Römer kommen und uns die Städte, das heißt unser Heiligtum und unser Volkstum, beseitigen. Einer aber von ihnen, nämlich Kajaphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war, sagte zu ihnen: Ihr seid ganz ohne Einsicht und bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, dass ein einzelner Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk zugrunde geht. Dies sagte er aber nicht von sich selbst aus, sondern als Hoherpriester jenes Jahres weissagte er, dass Jesus, in Klammern, zum Heil für das Volk sterben würde. Und zwar nicht für das jüdische Volk allein, sondern auch, damit er die, in Klammern, unter den Völkern zerstreuten Gotteskinder zu einem einheitlichen Ganzen vereinigte. So beratschlagten sie denn von diesem Tage an miteinander in der Absicht, ihn zu töten. Hier wird nun Folgendes deutlich. Erstens, durch Jesu Lehren und Wunderzeichen sehen die hohen Priester und Pharisäer in ihrer Verblendung die Existenz Israels als Volk sowie den Tempel bedroht. Jedoch die jüdische Geschichte bewies 70 nach Christus genau das Gegenteil. Aufgrund des Unglaubens der Obrigkeit sowie großer Teile des Volkes gegenüber Jesus als ihren Messias und König, sowie wegen seiner Ermordung am Kreuz kam es zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels und zur Vertreibung der Juden in alle Welt. Zweitens, Kajaphas, der Hohepriester, musste aufgrund seines Amtes den Willen Gottes aussprechen, dass Jesus sterben sollte für das Volk. Und drittens, durch Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha sühnte er die Schuld der Israeliten und in Klammern die der ganzen Welt und sammelte die unter den Völkern zerstreuten Gotteskinder zu einem einheitlichen Ganzen in seine Gemeinde. Wie groß war doch die Verblendung Israels durch Unglauben und wie allmächtig ist die offenbarte Weisheit Gottes, die uns in Christus Errettung geschaffen hat. Kommen wir nun zum zweiten, dem weltlichen Teil des Prozesses Jesu vor Pilatus, der am frühen Morgen in aller Öffentlichkeit vor dem Volk, vor der römischen Gerichtsbarkeit, vertreten durch den römischen Statthalter Pontius Pilatus und Jesu Anklägern, den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten des jüdischen Volkes stattfand. Der Evangelist Johannes schreibt im 18. Kapitel Vers 28 und 29: Sie bringen Jesus von Kajaphas in das Prätorium. Es kam nun Pilatus heraus zu ihnen und fragte sie: Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen? Natürlich war Pilatus bereits in Kenntnis über gewisse Geschehnisse betreffs Jesus und durch seine Zustimmung hatten römische Soldaten die Tempelpolizei im Garten Gethsemane verstärkt. Debor schreibt, dass Pilatus wusste, dass von Jesus keine Gefahr für die römische Besatzung ausging, sondern es sich hier um innerjüdische Streitigkeiten handelte. So entgegnete Pilatus den Anklägern Jesu auf deren Aussage: Wenn dieser nicht ein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben, mit den Worten: Nehmt ihr ihn und nach eurem Gesetz richtet ihn. Hätten sich die Juden darauf eingelassen, wäre Jesus aufgrund ihrer falschen Anklage gemäß 3. Mose 24, 16 durch sie gesteinigt worden. Jedoch war es Gottes Wille und Heilsplan, die Sünden der Welt durch Christi Opfertod am Kreuz zu sühnen. Und bedenken wir, wie es in Galater 3, Vers 13 heißt: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und 2. Korinther 5, 21: Denn den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Juden nun mussten Pilatus überzeugen, Jesus durch die römischen Soldaten zu kreuzigen, und somit begannen sie, Pilatus unter Druck zu setzen. Pilatus, der von der Unschuld Jesu überzeugt war und versuchte, ihn freizulassen, wurde durch sie mit dem schwerwiegenden Vorwurf mangelnder Kaisertreue konfrontiert, falls er Jesus freilassen würde. Letztendlich kapitulierte Pilatus. Er ließ Jesu geiseln und ein letzter Versuch, ihn durch Amnestie eines Gefangenen am Passafest freizulassen, scheiterte. Fassen wir zusammen. Deborah schreibt, in Wirklichkeit müssen sie auch jetzt das Wort Jesu erfüllen, das er sprach, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben werde. Zugleich aber wird durch die Einbeziehung des Pilatus und der römischen Staatsmacht in den Prozess und in der Hinrichtung Jesu noch etwas anderes deutlich. Die Verwerfung und Tötung des Sohnes Gottes ist nicht eine jüdische Sache, die von den Heiden einfach des Fanatismus und der Schlechtigkeit der Juden zugeschrieben werden könnte. So wie der Mord an dem einzig wahrhaft gottesfürchtigen Menschen gerade von dem frommsten Volk der Welt verübt wird, so geschieht die Hinrichtung des einzig wahrhaftig Unschuldigen durch das rechtlichste Staatsgebilde der Erde. Es wird offenbar, dass wirklich die Welt, die jüdische wie die heidnische, Gottes Liebe ablehnt und für den Bringer der Liebe keinen anderen Platz hat als das Kreuz. Soweit Deborah. Jahrhundertelang bezichtigte eine unter anderem in diesem Punkt fehlgeleitete Christenheit die Juden des Gottesmordes. Dies hatte Antisemitismus, grausame Pogrome, Vertreibung und Vernichtung jüdischer Gemeinden in fast allen Teilen der Welt zur Folge. Doch Johannes und die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas berichten, dass wir alle, Heiden und Juden, durch unsere Sünden für den Tod Jesu verantwortlich sind. Auch wir, durch unsere Sünden, haben Jesus ans Kreuz gebracht. Paul Gerhardt schreibt in einem Lied: O Welt, sieh hier dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben. Dein Heil sinkt in den Tod. Der große Fürst der Ehren lässt willig sich beschweren mit Schlägen, Hohn und großem Spott. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder, von Übeltaten weißt du nicht. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget, und deiner schweren Marter her. Kommen wir zum Schluss. Der Unglaube sowie die falschen Messias-Erwartungen oder die verkehrten Messias-Erwartungen der Juden von Nazareth und fast des gesamten jüdischen Volkes. Die Angst der religiösen und weltlichen Obrigkeit vor dem Verlust ihrer Pfründe und ihrer Macht und ihr Hass auf Jesus, der ihre Scheinheiligkeit aufdeckte, sowie Pilatus' Furcht vor seinem Existenzverlust, mussten dazu dienen, Gottes Heilsplan durch den Tod seines Sohnes am Kreuz auszuführen. Der Prophet Jesaja schreibt im 53. Kapitel: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm Jahwes offenbart worden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er ein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg. Und Jahwe hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Jahwes wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Lasst uns abschließen mit folgendem Liedversen. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Selger Ruheort, süßer Friede, füllet meine Seele jetzt. Da, wo Gott mit Wonne ruhet, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Ruhe fand hier mein Gewissen, denn sein Blut, o reiche Quell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. Und mit süßer Ruhe im Herzen gehe ich hier durch Kampf und Leid. Ewige Ruhe finde ich droben in des Lammes Herrlichkeit. Dort wird ihn mein Auge sehen. Dessen Lieb mich hier erquickt, dessen Treue mich geleitet, dessen Gnad mich reich beglückt. Dort besingt des Lammes Liebe seine teurer erkaufte Schar, bringt in Zions seliger Ruhe ihm ein ewiges Loblied dar. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Vater im Himmel, dir sei alle Anbetung und alle Ehre, aller Lob und aller Dank für Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn, der uns erlöst hat wahrlich von aller Sünde, von aller Schuld und von aller Ungerechtigkeit. Vater, deiner Gerechtigkeit ist nun alles geschehen. Christus wurde unsere Gerechtigkeit. Wir sind in ihm geborgen für Zeit und Ewigkeit. Wir sind deine Kinder geworden. Wir geben dir die Ehre, Vater. Wir beten dich an, wir sagen dir Dank und rühmen deine große Gnade. In Jesu Namen. Amen.